Heute zu Gast bei Behind the Sea Matthias Hartmann. Matthias ist CEO bei Techem. Techem ist vielleicht einigen geläufig von der Heizkostenabrechnung. Was die genau machen, was das Geschäftsmodell ist und warum sie sich aktuell auf einer Transformation vom B2B-Services zum B2B2C-Geschäft entwickeln mit einem sehr starken Tech- und Plattformgedanken. Das hat er uns alles gleich im Podcast erzählt. Matthias war über 25 Jahre lang bei IBM und zwischendrin auch Vorstandsvorsitzender bei GfK, hat also schon eine sehr diverse Geschäftsführungserfahrung. Ein Thema, was für mich hängen geblieben ist, sind die 5 Cheat Sheets. Das ist ein Best Practice, was Matthias bei sich im Leadership-Team anwendet. Jeden zweiten Freitag gibt es mit 200 Führungskräften einen Call und da kommen die 5 Cheat Sheets vor. Wer das natürlich jetzt nicht sagt, unbedingt bis zum Schluss durchhören, dann erfahrt ihr natürlich auch das Best Practice. Und auf dem Weg dorthin gibt es natürlich alles rund um Matthias, seine Karriere, wie er dorthin gekommen ist, wo er heute ist und was er sonst noch so über das C-Level denkt. Also gehen wir rein in den Podcast mit Matthias Hartmann, dem CEO von Techem.
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Matthias, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Franz, grüß dich.
Schön, dass du heute da bist, mein Gast bei Behind the Sea. Bevor wir reinsteigen und gucken, wie du eigentlich in die Geschäftsführung gekommen bist, das ist natürlich immer eine interessante Geschichte. Von Gast zu Gast gibt es da ganz unterschiedliche Stories und ich bin schon sehr auf deine gespannt. Aber stell uns doch mal kurz vor, wer du eigentlich bist, was du heute machst, damit unsere Zuhörenden den Kontext kriegen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Franz, ich bin zarte 58 Jahre alt, also schon ein Stückchen weit in meiner Laufbahn beruflich unterwegs. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder, in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Und da wohne ich Gott sei Dank auch wieder in der Nähe. Das ist aber Teil genau meiner Reise eigentlich dorthin, wo ich heute bin. Ja, und bin ansonsten sportinteressiert, bin großer Eintracht Frankfurt-Fan, aber vor allem auch im Herz Musiker und Schlagzeuger mit meiner Band.
Ja, das habe ich im Vorgang auch schon geguckt. Ihr macht ja so Rock, beziehungsweise so ein bisschen auch Country-Musik. Da will ich dann später nochmal, vielleicht zum Schluss nochmal drauf eingehen. Das interessiert mich auch ein bisschen. Aber bevor wir sozusagen da überall hinkommen, also unbedingt dranbleiben, erste Frage, was macht Techem eigentlich genau für die Leute, die nicht aus dem Energieumfeld kommen und das vielleicht nur so vom Namen her kennen oder vielleicht über die Heizkostenabrechnung mal drauf gestoßen sind?
Ja, wir sind ein Energiedienstleister für die Immobilienbranche. Das heißt, unsere Kunden sind Vermieter von zum Beispiel Mehrfamilienhäusern oder von Office-Komplexen. Also überall dort, wo es einen zentralen Vermieter gibt, aber mehrere Mietende. Und das kann, wie gesagt, aus dem Gewerbe oder aus dem Wohnungsbereich sein. Und ja, man kennt uns tatsächlich über Jahrzehnte, 72 Jahre jung als Firma, über das Thema Heizkostenabrechnung. Das heißt, überall dort ist unser Service relevant, wo es eine zentrale Energieversorgung gibt für Warmwasser und Wärme. Zum Beispiel ein Heizungskeller oder Fernwärme vom lokalen Energieversorger. Und unsere Aufgabe ist dann, verbrauchsgerecht, transparent und neutral den Verbrauch des einzelnen Mieters aufzunehmen. Denn jeder soll nur das bezahlen, was er auch wirklich verbraucht hat. Aber vor allem soll auch jeder wissen, wie viel er verbraucht hat, damit wir einen bremsenden Einfluss nehmen können auf die Kosten der Energie, aber auch natürlich den Verbrauch der Energie. Und das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun.
Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr seid ein Dienstleister. Das heißt eigentlich, es ist im Services-Bereich wahrscheinlich tätig. Aber wenn man sich das Geschäftsmodell jetzt oder wenn man das verstanden hat, dann seid ihr wahrscheinlich gerade auch so auf dem Weg, eine Tech- oder eine Plattform-Company zu werden, oder?
Ja, das ist genau so. Also das Geschäft war natürlich früher prädominant analog. Es gab analoge Messtechnik. Und wer mal ein Mieter war in so einem Mehrfamilienhaus, der hat das dann immer gesehen. Irgendwann einmal im Jahr hing ein Zettel unten drin und da stand drauf, die Techem kommt oder ein anderer Messdienst. Und dann kam der oder kam er nicht. Ja, und dann musste jemand in die Wohnung rein, um diese Verdunsterröhrchen an den Heizungskörpern abzulesen. Man konnte nämlich mit dieser analogen Technologie rausfinden, wie viel geheizt wurde. Und das macht man heute digital. Das heißt, wir haben heute 65 Millionen funkende Geräte da draußen. Und damit tatsächlich wird das immer mehr ein daten- und digital plattformgetriebenes Geschäft. Und so positionieren wir es auch. Wir bauen eigentlich die Plattform für die Dekarbonisierung der Gebäudebestände. Und das hat was viel mit Abrechnung zu tun. Daher kommt die Vernetzung, damit kommt die Digitalisierung und die Daten. Und darauf setzen wir dann verschiedene Anwendungslösungen. Also zum Beispiel zum klimaneutralen Betrieb des Heizungskellers oder zum Verbau von Solartechnologie oder Installation von Ladesäulen für EV-Charging. Das heißt, unser Portfolio an Lösungen für den Vermieter, der ist immer unser Kunde, deswegen sind wir ein B2B-Business, das wächst. Und das wächst natürlich mit den Herausforderungen für den nachhaltigen Gebäudebetrieb. Das heißt, Einsparung von Energie, Dekarbonisierung von Energie. Und ja, das ist unser Geschäftsmodell.
Okay. Das heißt, wenn immer noch der Vermieter euer Kunde ist, B2B, dann hat der Endkunde in der Betrachtung sozusagen, also derjenige, der dann auch in der Wohnung wohnt, hat er Zugriff auf die Sachen? Also könnte ich sozusagen auch eine Techim-App irgendwann mal benutzen und das gucken, oder?
Ja, das kannst du auch heute schon. Also es ist ja auch von der Verordnung und das ist, sage ich mal, eine Verordnung, die wirkt auf den Vermieter. Der Vermieter ist durch die Heizkostenverordnung oder im europäischen Kontext die sogenannte Energy Efficiency Directive aufgefordert, nicht nur einmal im Jahr abzurechnen, sondern vor allem 12-mal im Jahr die Verbräuche mitzuteilen. Und das machen wir mittlerweile über eine rein digitale Strecke und deswegen gehen mehr und mehr Vermieter entweder dahin, unsere App den Mietenden zur Verfügung zu stellen oder wie auch große Kunden von uns, die eigene Mieter-Apps haben, da integrieren wir die Daten dort da rein. Und somit hast du recht, das ist ja auch fast implizit deine Frage, wir werden eigentlich von einem B2B schrittweise ein B2B2C-Geschäft. Wenn wir zum Beispiel Ladestationen installieren, dann möchte der Vermieter eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Wer jetzt wie oft geladen hat, dann sagt er, hier, mach das bitte komplett für mich. Und dann rechnen wir im Prinzip über diese Karten und so weiter, Kartensysteme direkt mit den Mietenden ab. Also ja, das Geschäft sinnigerweise geht auch mehr und mehr auf die Kundenseite. Aber wir schauen schon zu, Franz, dass wir das nicht gegen den Vermieter tun, sondern dass wir das im Einklang tun. Denn am Ende des Tages, glaube ich, muss dieses Dreieck zwischen uns als Dienstleister, dem Vermieter und dem Mieter insgesamt Wertschöpfung und Positives bieten, sowohl dem Mietenden als auch dem Vermieter.
Okay. Ja, ich bin gespannt, was denn eigentlich gerade so deine Challenges in der Rolle sind. Schlussendlich habt ihr wahrscheinlich so ein bisschen auch eine Geschäftsmodelltransformation. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, hatte ich ja schon gesagt, viel Digitalisierung, Dateninfrastruktur, bestimmt auch Cloud-Themen. Deswegen kommst du wahrscheinlich auch von IBM oder wurdest geholt. Aber beantworte du selber, weißt du, was sind so deine Challenges und hatte ich recht mit der Vermutung?
Ja, also die Vermutung stimmt schon. Also der Weg, und da reden wir vielleicht nachher ja auch noch ein bisschen drüber, die längste Zeit meines Berufslebens habe ich tatsächlich bei IBM verbracht, über 25 Jahre. Und klar, es hat mich schon immer gereizt, eigentlich meinen Kunden damals zu helfen, von der IBM-Seite aus Wege in die Digitalisierung und in die Transformation zu finden. Das kannst du natürlich als Dienstleister von dort aus machen, auch mit Technologie unterlegt. Oder du kannst auf die andere Seite, nämlich auf die Anwenderseite der Technologie wechseln. Das habe ich zweimal gemacht. Einmal, als ich damals als Vorstandsvorsitzender zur GfK gegangen bin, damals noch börsennotiert. Oder jetzt eben auch zum zweiten Mal, indem ich zur Techim gegangen bin. Das reizt mich schon. Wie bringst du so ein einmal gutes Geschäftsmodell eigentlich auf die nächste Innovationsstufe? Und hier ist es für mich der Digitalisierungshebel. Darum habe ich mich seit 30 Jahren gekümmert und das bringe ich auch hier aktiv ein.
Sehr, sehr cool. Was würdest du sagen, sind so die Top 1, 2 Challenges, die man jetzt als CEO in der Rolle, in der du bist, hat, die dich vielleicht nachts nicht schlafen lassen so?
Also erstens mal, ich glaube, das ist gut, wenn man so einen Job macht. Ich kann nachts schlafen. Ich glaube, wenn man alles und jederzeit nachts an sich ranlässt, dann wird es schwierig, über so eine Laufzeit einfach auch diesen, ich sage auch mal, operationalen Druck auszuhalten. Aber konkret zu deiner Frage, zum einen müssen wir diese Digitalisierung, die wir ungefähr zu knapp mehr als 80% durchgetragen haben, wirklich bis zum Jahr 2027 komplett durchtragen. Und das ist ja häufig so. Die letzten 10% sind manchmal die schwierigsten. Und die muss man halt eben aber auch liefern. Das zweite ist, dieses Geschäft wirklich zu einer Dekarbonisierungsplattform auszubauen. Will heißen, weitere Geschäftsmodellmöglichkeiten dort mit anzuklinken, denn es braucht eine gemeinsame Datenbasis. Du hast das Stichwort genannt. Auch wir haben cloudifiziert. Wir haben das vor 4 Jahren begonnen, indem wir sogenannte Smart Reader in die Liegenschaften gebaut haben. Die Smart Reader sammeln praktisch die Daten von diesen ganzen Heizkostenverteilern, Rauchwarnmeldern, Wärmemengenzählern, Wasserzählern ein und schicken sie direkt bei uns in die Cloud. Und dieses digitale Monitoring und dieses digitale Management der Infrastruktur, um dann auch quasi realtime-fähig zu werden. Das ist eine kontinuierliche Herausforderung. Da sind wir sehr, sehr weit. Und ich glaube, da haben wir auch eine der führenden Plattformen schon geschaffen. Aber fairerweise, das Ding ist ja nie fertig. Also du musst also das operational nach vorne bringen. Und ich glaube, die andere große Herausforderung ist, ja, egal wie digital das Geschäft wird, Franz, es geht um Menschen. Und wir sagen immer, ich sage immer, ohne Digitalisierung keine Nachhaltigkeit, aber ohne die Menschen auch keine Digitalisierung. Und das heißt, du musst eine sehr gute Belegschaft da mitnehmen auf diesem Weg. Du musst sie entwickeln, wo du sie entwickeln kannst. Du musst auch hier und da mal eine harte Entscheidung treffen, wo du sagst, nein, da geht der analoge Weg nicht weiter. Da muss ich zusätzlichen Skill in die Organisation reinbekommen. Ich muss die richtigen Talente gewinnen. Also ja, wir sind ja mit etwa knapp über 4.000 Menschen in Europa durchaus immer noch ein großer Mittelständler. Ich bin kein Riesenkonzern. Ich bin kein Google, ich bin keine IBM, um mal an den Beispielen zu bleiben. Und das muss man schon managen, und zwar gesamthaft. Ja, du kannst ja nicht nur digitalisieren und sagen, ist mir egal, ob die Menschen folgen oder nicht. Ich glaube, man muss die Menschen mitnehmen. Man muss ihnen irgendwie den Weg zeigen. Und das haben wir versucht, eigentlich mit einem Purpose auszudrücken, also mit einem Unternehmenszweck, der den Menschen bei uns verstehen lässt, warum wir das Ganze machen.
Ja. Und vor allem dann auch wieder, um dann auch wieder von dem B2B2C zu kommen, wahrscheinlich müsst ihr die ganze Digitalisierung ja auch bei eurem Kunden mitnehmen. Das heißt, ihr könnt nicht nur euch digitalisieren und der Kunde merkt davon nichts. Das geht in manchen Branchen ja, bei euch ja nicht, oder?
Ja, und ich habe ja zu meiner IBM-Zeit, ich habe dort global für das Consulting-Business die ganzen Industry Practices, also die Industry Verticals damals geleitet. Mhm. Von daher maße ich mir an, dass ich schon viele Branchen, Zielbranchen eigentlich mal ganz gut gesehen habe und ihre Trends und Digitalisierungsgrade sehen konnte. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber die Immobilienwirtschaft kommt schon noch sehr aus dem Analogen. Und wenn man sich den Lebenszyklus einer Immobilie heute anschaut, da kommt der erste Entwurf, dann kommt der Architekt, dann kommt die Bauphase, dann kommt nach der Bauphase die Betriebsphase. Und irgendwann geht es hoffentlich auch mal darum, das zu recyceln, was man dort in einem solchen Gebäude verbuddelt hat. Wenn du dir das mal digital als Kette über 40, 50 Jahre vorstellst, dann musst du heute sagen, oje, da ist noch viel zu tun im Sinne von Datenintegration, Vermeiden von Medienbrüchen. Und es fehlen uns die Datenstandards, die andere Branchen, Stichwort Automotive oder Mobility Space, die Datenräume schon geschaffen haben. Und an der Stelle ist die Immobilienwirtschaft eigentlich jetzt in der Erkenntnis, dass wenn sie das nicht mit mehr Forciertheit angehen, dann ist das Ziel bis 2045 respektive 2050 zu dekarbonisieren, schlicht und ergreifend auch schon aus dem Grunde, eigentlich nicht erreichbar. Wir brauchen also die Digitalisierung, damit wir überhaupt zum nachhaltigen Gebäudebestand kommen. Von daher, da ist noch viel an dickem Brett zu bohren.
Ja, ich glaube, man hat jetzt einen guten Kontext gekriegt, was du machst, was dich rumtreibt und was auch los ist, ein bisschen in der Industrie. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie kommt man dahin und wie hast du mal gestartet? Wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst, ein paar Sachen haben wir jetzt schon gehört, was du natürlich gemacht hast, hat mir schon erwähnt, aber was für Sachen muss man über dich wissen, um auch diesen Weg zu verstehen in die Rolle, in der du jetzt bist?
Ich glaube, man kann meinen Berufsweg eigentlich so in drei Etappen tatsächlich einteilen. Die längste Etappe waren, ich habe es bereits angesprochen, 25 Jahre im Konzern der IBM, dort auch massive Veränderungsprozesse miterlebend, von einem, ich sag mal, Computergiganten Anfang der 90er Jahre, der in eine valide Krise fiel. Dann kam ein weitsichtiger CEO, Lou Gerstner, der gesagt hat, who says that elephants cannot dance, also der diesen Konzern transformiert hat, hin in überhaupt die Services-Industrie, die IT-Services-Industrie und die Transformation dorthin. Ja. Und hier habe ich 25 Jahre verbracht und dann habe ich eigentlich zweimal fünf Jahre auf der Anwenderseite, einmal als eben Vorstandsvorsitzender der GfK in Nürnberg, auch ein führendes Marktforschungsunternehmen, damals die Nummer 5 weltweit in 100 Ländern, also schon auch ein relativ großes Geschäft, und das mal börsennotiert kennenzulernen und jetzt halt eben ein privat investiertes, also sprich Private Equity-led Business wie der Techem. Das sind schon ganz unterschiedliche Stellhebel, die man da erleben kann. So, und wenn man, du hast gefragt, was muss man da über mich wissen? Ich glaube, man muss wissen, dass man immer versucht, ein Standbein zu erarbeiten, das man nach vorne trägt und auf dem man gut steht. Und bei mir ist es sicherlich ein Stück weit ein Technologieverständnis und Know-how, dass ich einsetze, um die Brücke hin zum Prozess und zur Strategie zu treiben. Okay. Und man stellt aber irgendwann fest, als, sage ich mal, eher technologisch getriebener Mensch, dass das alleine aber nicht langt, sondern du musst das Geschäftsmodell vorne verstehen, du musst Märkte verstehen, du musst Geschäft anders entwickeln, mithilfe der Technologie transformieren. Beides zusammen zu bekommen und diese zwei Standbeine zu bekommen, ich glaube, das hat meinen Lebensweg ein Stück weit beruflich geprägt.
Mhm. Ja, mega, mega interessant. Wie sieht bei euch, noch kurze Zwischenfrage, das C-Level aus? Ich glaube, ihr habt einen CFO und einen CSO. Gibt es noch jemand anderen C-Level?
Ja, mich als ja, CEO, genau. Okay. Also ja, wir sind tatsächlich zu dritt. Wir sind zu dritt in der Gruppe, in der Führung der Gruppe. Unser Geschäft ist ja mittlerweile auch ein internationales, ein europäisches. Wir sind in rund 18 Ländern aktiv. Mhm. Und neben diesem Messdienstgeschäft, was immer mehr datengetrieben ist, haben wir eben auch noch ein Energy Contracting Business. Das heißt, wir betreiben Heizungskeller für die Immobilienwirtschaft, wir betreiben mehr als 2.500 Heizungsanlagen und sind jetzt dabei, das schrittweise zu dekarbonisieren. Und von daher teilen wir uns die Aufgaben so ein bisschen auf. Und da ist vielleicht auch von der Arbeitsweise her für uns sehr wichtig, ja, wir haben einen CSO, ja, wir haben CFO, ja, wir haben CEO. Natürlich haben wir auch einen Geschäftsverteilungsplan, wie es eine gute GmbH auch zu haben hat. Aber die Intensität der Zusammenarbeit, dass wir eigentlich kein Thema, egal auch wenn es in ein Ressort alleine reinfiele, völlig alleine entscheiden, das kommt eigentlich kaum vor. Das heißt, ich schätze es immens, in einem Konzert zu arbeiten, wo wir alle drei klare operationale Verantwortungen haben, aber der eine dem anderen auch wirklich zur Seite steht und wir die wichtigen Entscheidungen eigentlich, würde man sagen, so 99,5% wirklich gemeinsam treffen. Es ist super selten vorgekommen in den 5 Jahren, dass wir uns zu einem Thema nicht einigen konnten.
Okay, interessant. Wenn man jetzt so schaut auf die Bereiche, die sind wahrscheinlich irgendwie unterschiedlich auch aufgeteilt, was dann sozusagen bei dir hängt und was bei den Kollegen hängt. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Kannst du den aufteilen in so Prozentsatz strategisch, Prozentsatz operativ und geh uns da mal durch sozusagen?
Naja, also das ist schon sehr stark auch operativ. Also ich definiere einen CEO-Job nie so, dass man sagt, naja, der, weißt du, dieses Sinnbild, der steht auf dem Golfplatz und dann hört er sich mal an, wie das Geschäft läuft und sondern das ist schon auch mit der Hand am Arm. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Bereich den ganzen digitalen Bereich, okay, das macht ja einen gewissen Sinn mit der IBM-Historie. Ja. Ich habe aber auch Audit, ich habe Compliance, der ganze HR-People-Bereich hängt bei mir. Ich schaue in der Governance auch, obwohl wir einen sehr, sehr guten International Leader haben mit dem Patrick, trotzdem habe ich von der Management-Board-Seite aus der Gruppe heraus, gucke ich danach. Der Nikolai guckt sehr stark nach dem deutschen Tagesgeschäft. Der Carsten guckt sehr, sehr stark nach dem Transformations-Office, also die wesentlichen Projekte, wie kriegen wir die Werttreiber dort definiert und ist sehr stark operativ auch im Design, sage ich mal, der Operations mit drin. Also ich glaube, allein nur diese kurze Beschreibung sagt, da muss jeder in die Gänge kommen und da kann keiner zuschauen. Ja, und trotzdem muss man die Stärken entsprechend des Teams auch wirklich spielen. Und das komplementär zusammenzubekommen, ist auch sicherlich nicht nur eine Aufgabe des Aufsichtsrates, sondern es ist auch ein bisschen die Kunst, wie bringst du Menschen zusammen, ja. die da gut miteinander harmonieren und so eine Organisation nach vorne bringen.
Ja, okay. Super interessant. Also wie würdest du sagen, wenn du sagst, es ist schon auch sehr operativ, hast du dann zum Beispiel... Oder führ uns mal durch so einen Tag wirklich mal durch. Wann stehst du in der Früh so auf und wann fängst du an? Fangen wir mal wirklich so an.
Also es mag mit dem zunehmenden Alter und der senilen Bettflucht zusammenhängen, dass ich mittlerweile eher ein Frühstarter bin, als ich es im Vergleich früher war. Mhm. Ich würde sagen, spätestens 6:45 bin ich wach und bin einer dieser Nerds, der dann auch das Smartphone schon in der Hand hat. Allein nur, um zu gucken, was ist gelaufen. Wir haben ein bisschen Zeitverschiebung. Nicht mehr so viel wie früher in meinem Business, aber es ist schon wichtig zu verstehen, was ist da, was passiert. Dann bereite ich mich schon auch auf den Tag vor. Ich gucke mir die Agenda der nächsten 1-2 Tage an, sehe zu, dass ich nur die etwas ruhigeren Stunden bis um 8 eigentlich nutze, um an der Stelle eine gute, klare Orientierung zu haben. 8 Uhr geht's spätestens los mit den Meetings. Da ist kein Tag wie der andere, aber ich gebe dir ein Beispiel. Mindestens 2-mal in der Woche verbringen wir 2 bis 3 Stunden zusammen in der Geschäftsführung, um wirklich themenspezifisch zu arbeiten, am Problem-Solving zu arbeiten. Ich bin sehr wohl auch unterwegs. Auch das bringt meine Rolle im Spezifischen so ein bisschen mit sich. Zum Beispiel, ich bin im Präsidium des Bitkoms. Das ist jetzt nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit, aber auch im CIA, im Zentralen Immobilienausschuss, leite ich die Taskforce Energie. Das heißt, die Vernetzung und ein bisschen nach außen auch zu repräsentieren, das gehört schon auch dazu. Auch ich gehe zu Kunden. Sicherlich geht der Nikolai deutlich mehr zum Kunden, aber auch ich muss in meinem ganzen Habitus, ich muss das von vorne spüren. Versuche da nicht meiner Mannschaft die Butter vom Brot zu nehmen oder zu übersteuern, aber zum Beispiel den zentralen Kundenbeirat immer wieder auch mit zu bespielen. Das ist schon wichtig. Ja, und dann sind es schon auch viele projektbezogene Meetings mit meinen Teams, auch sure fixe, wenn ich regelmäßig mit meinem Head of Audit zusammensitze. Das ist eine Rolle, die aus meiner Sicht ganz klar immer an den CEO berichten muss, allein auch ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Da geht es darum, wie stehen wir in unseren Business Controls, da geht es darum, haben wir Compliance-Fälle etc. Oder auch zum Beispiel, uns hat das Thema Cybersecurity in den letzten 5 Jahren doch im Auf- und Ausbau der Notwendigkeiten stark beschäftigt. Auch da kümmere ich mich sehr persönlich mit drum, die Data Governance hinzubekommen, DSGVO, GDPR-Aspekte. Also du merkst an den Stichworten, da geht es jetzt nicht darum, nur sich hofieren zu lassen als CEO und dann die Zahlen zu berichten, sondern es geht schon darum, dann auch mit dabei zu sein und eng dran zu sein.
Du hast aber dann schon auch eine sehr starke Tech-Rolle fast schon auch, ne? Also man könnte sagen, du machst auch so ein bisschen den CTO-Rolle.
Ja, das würde ich genau nicht sagen. Also da muss man selbstkritisch dann irgendwann auch feststellen, dass es gibt ja keine Branche, die schnelllebiger wäre als Tech. Ich habe gerade gestern allerdings 3 Stunden Workshop gehabt mit meinem Tech-Team, wo es um die sogenannte One Digital Platform geht. One Digital Platform ist bei uns der zentrale Bereich, wo es darum geht, eben den Data Layer auszubauen, cloudifiziert in der Möglichkeit zu sein, jeglichen Use Case von einer Plattform auszutreiben. Und wie wir das weiter ausgestalten, weiter standardisieren, weiter nach vorne treiben oder wie wir auch ins Nearshoring bei unseren IT-Services gehen, das sind so Fragen, da sitze ich schon am Tisch, da will ich zumindest mal die Architektur verstehen. Aber wenn ich jetzt meinem Tech-Team sagen würde, ey, der Hartmann ist jetzt so der halbe CTO, da würden die sich kaputt lachen. Ja, also das, Rooster, bleib bei deinen Leisten. War ich mal, aber da bin ich nicht mehr. Das ist auch eine Realität.
Okay. Ja, also super interessant. Jetzt hat man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen dein Daily Business und auch irgendwie deine Rolle noch mal ein bisschen besser verstanden. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Rollen, die du schon gemacht hast, also sowohl GfK, ne, haben wir gehört, dann natürlich auch IBM, sehr, sehr groß und jetzt Private Equity hält, gehobener Mittelstand von der Größenordnung her, würde ich sagen. Was würdest du sagen, sind so Sachen, Erfolgsrezepte, Routinen, Tools, Taktiken, die für dich gut funktioniert haben in Bezug auf Geschäftsführung oder C-Level eben?
Also ich glaube, dass das ist nur wirklich genau der Aspekt, der mit der Strategie zusammenpasst. Ja, ich glaube, die Strategie und das Geschäftsmodell genau zu durchdringen und einen klaren Werttreiberplan zu haben, wie man die geschäftlichen Ziele nach vorne hin auch in der Entwicklung der Organisation hinbekommt. Ich glaube, das hat sich bei mir über die Jahre ganz klar herauskristallisiert. Das war natürlich anders, ob ich jetzt im IBM Consulting Geschäft eine Practice, die Banking Practice damals geleitet habe. Klar, da hast du einen klaren Scope gehabt, einen klaren Kundenset. Aber fair enough, du hast natürlich auch viel mitgenommen aus dem gesamten Konzern, was dich dort getragen hat. Je mehr du hochrutschst, desto weniger kannst du darauf direkt zurückgreifen oder auch dir die Guidance holen, sondern du musst ja selbst die Guidance eigentlich geben und die erarbeiten. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig geworden in der Einschätzung auch von Potenzialen, auch in der Einschätzung, hey, wo ist denn ein Geschäft, wo ich gerne mit vorne stehe und das ich treiben kann. Und deswegen muss ich sagen, hat sich das natürlich über die Jahre, Jahrzehnte ein Stück weit geprägt. Aber gerade nach meiner Zeit bei der GfK, das war eine super gute Lernkurve, um als VV eines börsennotierten mal die Erfahrung zu machen. Dann nochmal zurück zur IBM. Das ist auch interessant, wenn du dann in so eine multidimensionale Matrix zurück musst, nach dem Motto, du hast ein Geschäft, das 6 Milliarden bringen muss, fragst dich aber manchmal in der Dimension der Matrix, was du eigentlich selbst entscheiden kannst. Also das hat mich dann doch schon auch zum Grübeln gebracht und deswegen war es für mich fast wie ein Befreiungsschlag zu sagen, und da hörst du auch fast eine Wertung drin, in Private Equity Kontext zu arbeiten, einen solchen mittelfristigen Plan mit entwickeln zu können, sich daran messen zu lassen, das Team darauf einzuschwören und das durchzutreiben, auch mit einem Speed-Level an Entscheidungen, das ist schon sehr, sehr cool.
Jetzt hast du gerade vorher, glaube ich, du hast das Werttreibermodell, glaube ich, genannt in Bezug auf Strategie und Geschäftsmodell. Ich war ja auch mal im Consulting, da war auch das Erste, was wir manchmal gemacht haben, diesen Value-Tree aufzumalen. Wo kommt eigentlich das EBIT oder wo kommt eigentlich der Umsatz, je nachdem, was man sich dann für eine Größe anguckt, her. Habt ihr da auch richtig so ein Modell oder so ein Vorgehen, kann man das sich so wirklich anschauen? Weil ich habe damals eben in der Consulting-Zeit gemerkt, viele Unternehmen haben das nie so in der Form gemacht.
Ja, ich habe das, wenn du mich heute auch fragen würdest, wie sieht das bei der IBM aus, dann könnte ich es dir natürlich skizzieren, aber in dem Sinne, ich hätte gesagt, gesehen habe ich es so nie. Aber jetzt war ich ja auch nicht CEO von IBM, sondern stimmt, ich war einer der Top 40. Von daher, das sage ich mit dem Augenzwinkern hier, weil man ja nicht in mein Gesicht sehen kann im Podcast. Aber es ist genau so. Also wir haben sehr wohl unser Geschäft aufs nächste Jahrzehnt, ich will mal fast sagen, zumindest planmäßig minutiös runtergetrieben. Und das ist sicherlich auch natürlich genau der Major Input, den auch zum Beispiel ein Carsten Sörich bei uns im Management Board reinbringt. 20 Jahre Senior Partner bei McKinsey, große Transformationsprojekte gemacht. Genau da kommt er her. Da konnte ich natürlich auch viel von ihm lernen und profitieren. Und auf der anderen Seite eben das dann aber auch zu übersetzen in eine People Agenda, dass die Menschen dem folgen, dass du irgendwie einen Unternehmenszweck definierst. Den habe ich damals mit 300 Menschen bei uns bottom-up entwickelt. Einfach, dass das alles zueinander passt. Das eine ist ja, du hast dein Werttreiber-Konzept zusammen und kannst das gut ableiten. Das andere ist ja, hey, wie kommst du denn da hin? Wie bringst du die Menschen dazu? Wer geht da mit? Wie organisierst du das? Und vor allem, wie machst du es in einem Kundenset, das bei uns keiner besser kennt als der Nikolai. Also Nikolai Kuss mit seinen über 20 Jahren tief in der Immobilienbranche, der kennt in Anführungszeichen jeden Kunden. Und das ist schon, it's a team sport, ja. Und aber auf deine konkrete Frage, ja, das gibt's. Und ja, you better do that, denn sonst surfst du irgendwo auf Annahmen, wenn die nicht grounded sind und wenn du zu spät anfängst, gerade bei einer langsam drehenden Branche wie die Immobilienbranche, die entscheiden nicht von heute auf morgen, das braucht Vorlaufzeit. Das ist gut und das ist schlecht, weil du musst extrem weit nach vorne planen, damit du diese Zyklen abgreifen kannst. Ja, aber es ist genauso, wie du es dir vorstellst und so muss es eigentlich auch sein und ich glaube, das ist die Lernschule, die man, glaube ich, ganz gut bei Private Equity lernt.
Ja, definitiv. Okay, also Strategie-Geschäftsmodell, dann auch Strategie-Geschäftsmodell auf People-Agenda runterbrechen, wirklich auch als Modelle sowas machen. Was wären noch so Tools und Tipps? Vielleicht auch so ein bisschen, was man auf täglicher Basis machen kann, um bessere Managerin, bessere Manager zu sein?
Also auch wenn es abgedroschen klingt, ich glaube zuhören. Mhm. Ich glaube in einem schnell drehenden Private Equity-led Business ist Speed natürlich immer ein Faktor, aber Speed nicht zum Selbstzweck, sondern Menschen mitnehmen heißt auch zuhören und heißt irgendwo es zu schaffen, dass alle an einem Strang ziehen. Auch da hilft es meistens, wie in diesem Falle, dass du einen gemeinsamen nicht nur Geschäftsplan hast, sondern auch einen gemeinsamen Plan, in den du mit selbst persönlich investiert bist. Auch das nimmt sehr viel Politik heraus und Bereichsegoismen spielen nicht so die Rolle. Aber du musst vor allem den Mensch dahinter kriegen. Und ich glaube, man sagt über mich, dass ich so ein bisschen im hoffentlich positiv verstandenen Sinne ein Menschenfänger bin, der eben auch ein Stück weit versucht, Menschen mitzunehmen und ihnen zu sagen, wo geht der Weg hin. Und ich glaube, das hat viel mit Kommunikation zu tun. Und das baut darauf auf deine Frage. Ich erinnere mich gut, als ich frisch zur Techem kam, 6 Wochen später ging Covid los. Von einem Tag auf den anderen musste eine Organisation, die bis dato 100% Anwesenheitspflicht war, aus dem Office zu Hause arbeiten. Das hat erstaunlich gut geklappt, aber das war für mich eigentlich auch der Trigger, sofort die Kommunikationskaskade auf den Kopf zu stellen. Seitdem und wirklich seit 5 Jahren machen wir alle 2 Wochen unseren Leadership-Call, 1/2 Stunde, da kriegt mein Leadership-Team über alle Ebenen hinweg 5 Cheat-Sheets, eine Präsentation, wo ich sage, das ist der Update, das sind die Schwerpunkte, da geht's hin, das sind auch mal ein bisschen operative Schwerpunkte. Und ich halte Kommunikation für, und das habe ich gelernt über die Jahre, für dermaßen wichtig in Transformationsprozessen. Und das in einem Geschäftsbereich, wo wir gerade wirklich ein bisschen Heavy Lifting zu machen haben, das ist wieder eingeschlafen dort in dem Bereich, das regelmäßig kommuniziert wird. Das kriegst du sofort um die Ohren geschmissen, richtigerweise. Also you cannot overcommunicate ist eines meiner Mantras. Auch wenn ich mich dann häufig, Franz, nicht mehr hören kann, wenn ich oftmals repetitiv sage, aber gesagt ist ja, wie wir wissen, nicht gehört und noch längst nicht verstanden. Und deswegen sage ich, Communication, auch wenn es viel Arbeit macht, muss sein. Wir haben auch zum Beispiel sofort digitale Townhalls eingeführt. Jetzt gerade die Woche hatten wir wieder von unseren etwas mehr als 2000 deutschen Mitarbeitern 1700 online dabei, ist eine ganze Stunde, 1/2 Stunde Bresi, 1/2 Stunde über eine Chatplattform direkt interaktiv die Fragen. Ich erinnere mich an die ersten Townhalls, da kam kaum eine Frage, hat sich keiner getraut, war auch die Kultur noch eine andere und heute, da wird richtig gefeuert, aber zu 80% konstruktiv Also ich will mal sagen, nicht nur betriebsratsinduzierte Fragen, ja, warum es so wenig Geld gab oder, sondern richtig am Geschäft orientiert. Und die Fragen, die wir nicht online direkt beantworten, die bekommt die Belegschaft dann in den nächsten 2 Wochen über unsere Intranet-Plattform beantwortet. Also der Versuch, Offenheit zu zeigen, da ehrlich zu bleiben, um an dieser Stelle auch niemandem was vorzumachen oder auch nicht overzusellen, kein Marketing, bla bla, sondern auch über Probleme offen zu reden. Ich glaube, das sind so Dinge, die würde man am Ende des Tages im Wort Authentizität vielleicht zusammenfassen.
Absolut. Ich glaube, in einer der letzten Episoden, die ich aufgenommen habe, wurde auch gesagt, man muss, ich glaube, das ist sogar irgendwie statistisch belegt, 7-mal mehr Kommunikation als kommunizieren, als man ursprünglich angenommen hat von der Menge oder von der Intensität.
Also da muss ich noch 2-mal drauflegen, dann bin ich wahrscheinlich da.
Ja, also bis man sich selber nicht mehr hören kann, ist, glaube ich, auch ein gutes Limit. Jetzt hast du vorhin 5 Cheat Sheets erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich nicht richtig gefolgt bin, aber kannst du da nochmal drauf eingehen, was das ist?
Ja, also einfach zu sagen, also ich hat viel mit dieser Kommunikationslogik für mich zu tun. Die klassische Informationskaskade ist natürlich, hey, der CEO oder die Geschäftsführung informiert die nächste Ebene und hier und da geht's hin und pipapo. Und dann verlässt man sich darauf, dass die Kaskade über die Management-Hierarchie nach unten dann wirklich beim Mitarbeitenden landet. And guess what? It's not true. Ja? Du hast halt an verschiedensten Stellen, aus welchen guten und schlechten Gründen, einen Bruch dieser Kaskade. Und das ist im Transformationsprozess tödlich. Der eine weiß mehr als der andere, dann wird geschwätzt, dann ist missverstanden etc. Deswegen haben wir gesagt, das ist dieser Führungskräfte-Call. Ich nenne ihn mittlerweile Leadership-Call, weil ich auch meine führenden Fachexperten mit dabei habe. Jeden zweiten Freitag sind etwa 200 Führungskräfte des Unternehmens in einem Call und kriegen 5 Charts und das messe ich, ja, dass wir messen, kommen diese Inhalte bei den Mitarbeitenden an. Das heißt, in unserem Employee Engagement wird das abgefragt und wir kommen so auf Quoten von 93%. Das heißt, ich habe noch nicht alle zu Converts gemacht, aber die meisten haben mittlerweile kapiert, ey, ich bin erstens mal besser in dem Call dabei, ey, zweitens, ich nehme das direkt in mein Meeting mit, denn ey, drittens, wenn ich dann im nächsten Employee Engagement die Frage vom Hartmann um die Ohren geschmissen bekomme, dann hat was mit meiner Kommunikation in der Hierarchie nicht geklappt.
Sehr cool. Also das war nochmal ein richtig, richtig schöner Tipp. Wir kommen auch langsam schon sozusagen zum Abschluss vom Podcast. Was würdest du denn machen, wenn du nicht in der Corporate-Welt tätig wärst? Wärst du dann Drummer oder was würdest du tun?
Ja, also ich glaube, das wäre natürlich so der wilde Traum gewesen. Es ist tatsächlich die Passion, Musik zu machen. Das hat sich über die Jahre eigentlich ein bisschen verfestigt. Aber machen wir uns nichts vor, dass ich so irgendwo, um einigermaßen nur meine Familie ernähren zu können, als Drummer dort überlebt hätte, das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, da gibt es eine ganze Reihe, die sind weitaus besser und professioneller als ich. Ich war ja auch immer ein Stück weit Autodidakt. Trotzdem, ich sage immer so, manchmal gibt es da so eine Frage, was ist so dein Traum? Ja, ich habe gesagt, ey, ich würde einmal gerne ein Gig im Madison Square Garden spielen. Also allein, um das klar zu machen, wie weit das weg ist. Ja, wie weit das weg ist. Ich habe auch zwar schon so vor Audiences mit 5.000, 6.000 Leuten gespielt, ist auch schon ziemlich krass. Aber das ist natürlich für mich unerreichbar und das hätte man machen müssen, aber dann hätte man es auch richtig machen müssen und nicht so nebenbei wie ich.
Ja, also ich meine, wer zuhört, es könnte ja ein interessantes Werbeevent für die Energiebranche sein, wenn du als Tech-CEO und vielleicht findet man noch andere für Drummer, Bass und Gesang im Madison Square Garden auftreten.
Ja, das wäre mal wirklich was, aber tatsächlich habe ich, egal wo ich war, egal ob bei IBM oder bei GfK oder jetzt bei Techim, wir haben natürlich sofort eine Band gegründet, ja, das heißt, es gibt eine Band, wir spielen jetzt demnächst auf unserem Weihnachtsfest hier bei Techem. Da sind 10 Leute dabei, das ist total cool zu sehen, wie du ganz unterschiedliche Charaktere und Talente zusammenbekommen kannst. Das hat auch was Verbindendes, ich glaube, es kreiert auch was Anfassbares. Gut, im privaten Kontext ist es anders, da habe ich dann meine eigene Band, das hast du angesprochen, mit Country und ein bisschen Southern Rock und so dabei. Hippies und Cowboys, wir wirken eher regional, auch wenn wir schon in Frankreich und in Italien gespielt haben. Aber das ist natürlich der Bock mit 4 guten Kumpels zusammen, das als Freizeitbeschäftigung zu haben.
Nicht schlecht. Und einmal die Woche Bandpractice im Bandkeller?
Tatsächlich, also wann immer es möglich ist. Diese Woche war es nicht möglich, weil ich im Ausland war. Aber Dienstagabend ist unser heiliger Abend, treffen uns um 8:30, haben einen gut ausgestatteten Proberaum. Da steht ein gut gefüllter Kühlschrank drin, eine Sitzgruppe und Equipment bis unter die Decke. Also da können große Jungs ihre kleinen Freunde entsprechend dann hier zur Wirkung bringen.
Nicht schlecht. Sehr cool. Hey, Matthias, das hat mega viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du es auch alles mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Franz. Danke.
Super. Ja, ich denke mal, dass auch alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören, auch Spaß hatten. Wie immer, wenn ihr Feedback zu der Episode habt oder generell mit mir oder mit Matthias in Austausch gehen möchtet, wir haben unten in den Shownotes wahrscheinlich auch unsere LinkedIn-Profile und alles zu jeweiligen Seiten der Firmen verlinkt. Also kommt gerne auf uns zu. Wer eine Intro möchte und es seriös ist, der kann auch gerne auf mich zukommen. Dann mache ich die Intro zu Matthias. Und dieser Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich das als Hobby-Berufspodcaster, sage ich ja immer, mache und nicht als Hauptberuf. Meiner eigentlichen Tätigkeit bin ich bei Atreus tätig, also alles rund um das Thema Interim Management. Gerade wenn ihr die Fragestellung bei euch im Unternehmen habt, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, kommt gerne mal auf mich direkt zu. Wir können einfach mal ein Sparring machen, manchmal hilft das auch schon und ihr findet eine interne Lösung oder irgendwas aus dem eigenen Netzwerk. Aber manchmal hilft auch unser Talentpool, hier euch die geeignete Person dann an diese Rolle zu setzen. Gerne einfach mal auf mich zukommen oder auf atreus.de. Und Matthias, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
Ganz herzlichen Dank, Franz, macht's gut.